Der Rasenfunk-Kurzpass. Wir haben einen Achtelfinalisten, und zwar Frankreich. Und heute versucht Deutschland nachzuziehen. Mal gucken, ob sie das schaffen. Über all das möchte ich reden und noch über viel mehr mit Klaas Rehse von Colinas Erben.
Schönen guten Morgen.
Klaas, ich grüße dich.
Jetzt habe ich in deine Musik reingequatscht.
Und damit hast du jetzt gerade auch gemacht, dass ich es nicht mehr rausschneiden kann.
Ja, so soll es sein.
Klaas, es ist eine Aufnahme unter besonderen Umständen. Du bist nicht nur verschnupft, du armer Kerl. Nein, du wurdest auch noch von einem Baumschneidegerät in deine Küche vertrieben.
So ist es. Hier nebenan haben sich die Leute überlegt, wir schneiden jetzt mal mit 5 Sägen sämtliche Bäume ab. Deswegen ein bisschen hallig heute Morgen, aber ich glaube, es ist okay.
Ja, es ist, ist auch eine schöne Vorstellung. Es ist besser, als wenn du im Bad sitzen würdest oder in der Badewanne. Ich hoffe, du hast dir einen Tee gemacht gegen deinen Schnupfen und wir kriegen diese halbe Stunde gut rum.
Na klar.
Klaas, lass uns mal über die Spiele von gestern reden. Und da war das erste um 15 Uhr Russland gegen die Slowakei. Die Slowaken standen unter Druck und Russland hätte sich ja schon eine ganz gute Ausgangslage verschaffen können. Am Ende des Tages sehen wir aber einen klaren slowakischen Sieg mit einem sehr, sehr starken Hamšík.
Absolut. Also ich war positiv überrascht von der Slowakei, gerade was das Spiel nach vorne angeht. Und ist schon ganz spannend, ne, dass man vorher so dachte, wenn die Russen jetzt gewinnen, dann sind sie praktisch durch. Und jetzt sieht es so aus, als ob die Russen nicht wegen der UEFA, sondern wegen der sportlichen Leistung vielleicht nach Hause müssen.
Ja, das ist solche Geschichten schreibt nur der Fußball, Klaas. Und jede andere Sportart, in der man gewinnen und verlieren kann. Ja, tatsächlich. Wobei, die Russen haben insofern ein bisschen Pech, dass ich sagen würde, während sie im Spiel gegen England mit dem Punkt noch besser davon gekommen sind, als es die sportliche Leistung rechtfertigte, sind sie jetzt mit 0 Punkten gegen Slowakei ein bisschen schlechter weggekommen. Würdest du mir da zustimmen?
Im Prinzip ja. Also ich meine, man kann ja so ein bisschen auf die Werte gucken. Da sieht es ja schon aus, dass die Russen da so ein bisschen besser eigentlich dastanden. Aber wenn man sich dann die Tore anguckt, dann sieht man halt auch, wo die Probleme der Russen sind. Also beide Tore hat man das Gefühl, dass die russische Defensive da nicht auf der Höhe war. Also, weiß nicht, beim ersten Tor hatte ich das Gefühl, dass man sich nicht ganz einig wurde, ob man jetzt mit Abseitsfalle oder ohne sie spielen will. Und Wladimir Weiß konnte dann ja, da schön einnetzen. Und beim zweiten Tor, da sieht man ja in der Mitte, wie sich da noch zwei Spieler die Stutzen irgendwie hochziehen. Und die Slowakei spielt eine kurze Ecke und Hamšík macht das Tor, das man ja von ihm schon kannte eigentlich.
Das kannte man von ihm, so wunderschön oben in den Winkel. Woher kannten wir das?
Hat er doch schon mal geschossen neulich. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber ich hab dieses Tor von ihm schon mal gesehen.
Ist an mir vorbeigegangen. Aber insofern hatte ich damit Glück, weil ich habe mich gefreut, ob dieses schönen Tores, als wäre es in der Art noch nie gefallen. Sehr, sehr schönes Tor. Und man muss sagen, Hamšík auch generell. Also nicht nur, weil er das 1-0 vorbereitet hat mit einem tollen Pass und das 2-0 selber formvollendet gemacht hat, sondern wirklich der wichtige Mann bei der Slowakei. Und im Grunde hat er jetzt das auf den Platz gebracht, was man im Spiel gegen Wales schon von ihm erwartet hätte.
Würde ich auch so unterstreichen. Also er hat so das gezeigt, was ihn ja auch bei Neapel auszeichnet. Ne? Ganz starke Ballforderung irgendwie. Also er ist jemand, der den Ball halt auch will, der dann aber halt auch genau weiß, wie man damit umzugehen hat, um für Gefahr zu sorgen, die er dann halt selber irgendwie abschließen kann oder auch seine Mitspieler halt dadurch, dass er dann so präsent ist, dann auch gut in Szene setzen kann. Also war wirklich stark gestern. Mhm.
Interessanterweise die Slowakei nur mit 37% Ballbesitz. Das fiel mir beim Schauen des Spiels gar nicht so deutlich auf, dass die Russen so viel am Drücker waren. Ich glaube, es liegt daran, dass Russland eine eher langsame Mannschaft ist. Also so, was so das komplette Spieltempo angeht.
Habe ich auch das Gefühl, also auch bei den, das fängt ja irgendwie schon bei den Innenverteidigern an. Ich meine, da stehen zwei Jungs, wie heißen sie, Ignashevich und Berezutski, die genau. Sind, glaube ich, 37 und 34. Das ist ja irgendwie schon ein Zeichen. Also da hat ja der Verjüngungsprozess total versagt. Also das ist ja krass eigentlich, dass da so alte Leute spielen.
Mhm. Vor allem mit dem Blick auf die Heim-WM. Wir haben es schon mehrmals im Rasenfunk thematisiert. Hinten raus allerdings hätte es auch noch gut 2-2 ausgehen können. Ich fand, dass die Slowakei nicht ganz gut mit dem Anschlusstreffer durch Glushakov umgehen konnte. Da sind die noch mal ein bisschen ins Schwimmen geraten.
Und das Tor war ja auch schön rausgespielt, muss man sagen. Das war wirklich ein sehr feiner Angriff. Da haben die Slowaken halt aber auch gepennt, ne? Also wenn der Torschütze praktisch von der Mittellinie 40 Meter einfach so durchlaufen kann und keiner nimmt ihn auf, das sieht halt dann schon immer schlecht aus. Und da wird es sicher auch Mecker vom Trainer hinterher geben. Aber die Russen, ich meine, das hat gegen England halt geklappt, dass man dann noch diesen Lucky Punch zum Schluss irgendwie schafft. Dass das jetzt ein zweites Mal nicht klappt, ist dann vielleicht nicht so überraschend. Mhm.
So, und jetzt schauen wir uns die Gruppenkonstellation an. Und es ist das erste Mal von wahrscheinlich jetzt ganz vielen Malen, dass im Kurzpass gerechnet werden muss. Dass noch die vier bestplatzierten Dritten weiterkommen, macht es tatsächlich kompliziert. Für Russland ist jetzt natürlich wichtig, was im Spiel England gegen Wales passiert. Gewinnt England, dann hat Russland es in der eigenen Hand. Man könnte mit einem Sieg über Wales es sehr wahrscheinlich schaffen ins Achtelfinale. Gibt es ein Unentschieden, muss man auf Punktverlust von England oder Slowakei hoffen und Wales schlagen, das heißt nicht mehr in der eigenen Hand. Und einer von Slowakei oder England muss verlieren, die dürfen nicht unentschieden spielen. Und gewinnt Wales jetzt gegen England, da muss man das bessere Ergebnis erzielen als England gegen die Slowakei. Ist es nicht schön, wie einfach der Fußball geworden ist?
Ja, und im Prinzip sagt es ja dann doch wieder alles nichts aus, weil man nicht genau weiß, wie es in den anderen Gruppen aussieht und wer dann als Dritter noch irgendwie weiterkommt.
Genau, das ist das Ding. Man wird es auch witzigerweise ja erst, du weißt es nicht mal nach Abpfiff deiner 90 Minuten wahrscheinlich zu 100%, zumindest nicht alle Drittplatzierten werden das zu 100% wissen, weil du noch warten musst, was in den anderen Gruppen passiert. Einigermaßen wild, finde ich.
Ja, ich meine, wurde ja jetzt auch viel drüber geredet, dieser 24er-Modus ist halt, also für eine Turnierform ist das einfach unglücklich. Ich finde das irgendwie, dass dann da noch irgendwie als Drittplatzierte noch Mannschaften weiterkommen, das wird halt auch die Qualität des Achtelfinals, die wird nicht so hoch sein, befürchte ich.
Ja, das stimmt, wobei bei dieser grundsätzlichen 24er-Diskussion stößt mir so ein bisschen auf, dass die meisten Beispielmannschaften, die genannt werden, sich auch im alten Modus noch qualifiziert hätten. Also was habe ich da jetzt schon gelesen über Albanien, über Island? Und ja, dann denke ich mir, ja, guck mal in die Quali-Gruppen, die sind als Zweiter weitergekommen, das ist alles vollkommen okay.
Da muss ich ja generell sagen, dass ich es teilweise schon so ein bisschen despektierlich finde, wie über manche Mannschaften geredet wird.
Ja,
also,
ja.
Gerade bei Rumänien im Auftaktspiel, da hatte ich immer das Gefühl, dass eigentlich alle sagten, naja, die Franzosen gegen Rumänien, die müssen sie aus dem Stadion schießen. Und dann guckt man sich halt die EM-Quali-Gruppe an und sieht halt, dass Rumänien sich sehr souverän qualifiziert hat, mit sehr wenig Gegentoren. Ja, ist ein bisschen schade. Aber es liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass so viele Mannschaften sind und dass es dann einige nicht schaffen, sich auf alle Mannschaften sozusagen vorzubereiten, was halt eigentlich ja ihr Job wäre.
Ja, das stimmt. Natürlich ist es auch ein bisschen schwieriger geworden, sich auf alle vorzubereiten. Das habe ich bei der eigenen EM-Vorschau leidvoll erfahren.
Das geht jedem so. Also ja. Es verschwimmt ja auch alles so ein bisschen jetzt nach den ersten paar Tagen. Wer hat nun mal gegen wen gespielt? Wie hießen die Leute da? Es ist ja schon viel irgendwie.
Ja, das ist wahr. Und in dem Sinne bin ich sehr gespannt, wie viel verschwommene Erinnerung du noch an das Spiel Schweiz gegen Rumänien hast. Soll ich dir das Endergebnis nochmal sagen? Als kleine
Gedankenstütze.
1:1 tatsächlich. Die Schweiz waren ja mit 3 Punkten in dieses zweite Spiel gegangen. Und die Rumänen, daran erinnert man sich noch ganz gut, im Auftaktspiel verloren gegen Frankreich. Das heißt, die Schweiz hat hier so ein bisschen die Chance liegen lassen, alles schon klar zu machen. Denn sie waren auch spielerisch überlegen in dem Spiel, hätte jetzt zumindest ich gesagt.
Stimme ich dir voll zu. Aber man muss halt auch wieder sagen, dass es echt schwierig ist, die Rumänen zu bespielen. Das haben die Franzosen ja auch schon gemerkt. Da sich wirklich ganz klare Chancen zu erarbeiten, ist halt nicht so einfach. Die Schweizer hatten diese dicken Chancen, wenn man nur Seferovic sieht. Ich finde, er macht das ja wirklich fantastisch. Ballannahme lässt den Gegenspieler da aussteigen und dann geht der Ball halt ganz knapp am Tor vorbei. Mhm. Ich meine, die Frankfurt-Fans kennen das ja irgendwie schon. Aber das war ja im Prinzip gar nicht so schlecht gemacht. Ne? Aber es war halt schon für die Schweiz so eine schwierige Aufgabe, da sich Torchancen rauszuarbeiten, vor allem mit weiterlaufender Spielzeit dann mit dem Gegentreffer. Da war es eigentlich das Spiel der Rumänen dann irgendwie.
War der Elfmeter gerechtfertigt? Du weißt, ich muss dir diese Frage stellen.
Ja, wenn man sich die Bilder anguckt, ist das ein ganz klares Trikotziehen. Und das war von Lichtsteiner einfach sehr, sehr ungeschickt gemacht. Jetzt haben sich ja viele dann gemeldet, ja, aber dann muss der Schiedsrichter vorher doch auch schon das Ziehen von dem Rumänen pfeifen. ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, aber es gab da so ein Bild, wo man ganz klar sieht, ja, er zieht am Schweizer Trikot. Der hat es aber halt so geschickt gemacht, dass der Schiedsrichter das nicht sehen konnte. Und ich glaube, dass auch ein kleines Trikot ziehen mittlerweile im Profifußball zum fußballkulturellen Code irgendwie dazugehört. Aber Lichtsteiner hat halt wirklich zwei, dreimal so deutlich gezogen, dass der Schiedsrichter es von hinten halt auch so gesehen hat. Und er hat es auch hinterher klar angezeigt, ich pfeife das jetzt, weil halt das Trikot vom Gegenspieler so gespannt hat, du hast mir gar keine andere Möglichkeit gegeben. Also von daher absolut berechtigter Pfiff.
Ja, einigermaßen verwunderlich, dass sich ein so erfahrener Mann wie Lichtsteiner von Juventus dazu hinreißen lässt. Und dann stand es 0-1, aber immerhin gab es noch den Ausgleich durch einen wunderschönen Treffer von Admir Memedi.
Ich muss ja noch kurz zum Elfmeter sagen. Hast du gesehen, was der Schiedsrichter gemacht hat? Ja. Das war ja,
habe ich so noch nie gesehen. Nochmal für die Hörer.
Also der Schiedsrichter stellt sich eigentlich so hin, wie man sich das vorstellt, also vom Schützen aus links gesehen, auf Höhe des Elfmeterpunkts ungefähr, und läuft dann auf einmal los, passiert den Ball links, läuft einmal um den Ball rum, macht so ein paar Handgesten und geht dann wieder auf seine Ausgangsposition zurück. Also und dann pfeift er an.
Ja, er hat eine Ehrenrunde gedreht quasi. Und ja, was ich auch sehr nett fand, er hat angepfiffen und hat dann mit seinen beiden Händen, als hätte er die Macht, also die Star Wars Macht, hat er sich zu den Spielern am Strafraum gewandt und hat sie quasi davon gehindert, allein mit Gedankenkraft, dass sie zu früh in den Strafraum gehen, hat dann in dem Moment, wo der Schütze angelaufen ist, die Hände runtergenommen und sich auch selbst dem Strafstoß gewidmet, wahrscheinlich nur noch so aus persönlichem Interesse. Also ein Mann der großen Gesten auf jeden Fall.
Ja, war schon besonders. Vielleicht hat er sich sehr gefreut, dass er das so richtig gesehen hat. Denn es war so sein kleiner persönlicher Torjubel sozusagen.
Ja, das sei dann auch mal erlaubt. So, schauen wir uns auch hier die Gruppenkonstellation an. Ich habe immer sehr viel Angst, dass ich mögliche Konstellationen falsch hier wiedergebe. Ich rufe die Hörer dazu auf, bitte programmiert ein Tool, was einen die Arbeit hier abnimmt, jenseits eines Tabellenrechners. Also Frankreich und Schweiz spielen den ersten Platz unter sich aus, denn Frankreich hat 6 Punkte, Schweiz hat 4 Punkte. Ergo reicht Frankreich ein Unentschieden, um als Erstplatzierter ins Achtelfinale einzuziehen. Und sollte Deutschland auch Erstplatzierter in seiner Gruppe werden, dann träfe man sich frühestens im Halbfinale. Und jetzt kommen wir zu Rumänien und Albanien. Das ist das letzte Spiel in dieser Gruppe. Die spielen im Grunde um Platz 3, der allerdings für Rumänien, ja, nee, für Rumänien bedeutet er halbwegs sicher die K.O.-Runde, wenn sie gewinnen. Bei Albanien wird es dann schon knapp, denn die hätten dann nur 3 Punkte. Da muss man gucken, was noch in den anderen Gruppen passiert.
Ach Gott. Jetzt haben wir gar nicht mehr Memedis schönes Tor gelobt.
Ja, richtig. Ja, ist es nicht schön, wenn jemand einfach mal voll durchzieht und der dann auch direkt wie am Strich gezogen im Netz landet?
Ja, und man hatte ja auch so das Gefühl, dass die Schweizer eigentlich auswechseln wollen. Memedi runter und dann macht er halt das wirklich wunderschöne Tor. Also
solche Geschichten.
Reihte sich bei Hamsik irgendwie mit ein. Ne? Also es passte schön in den Tag.
Mhm. Und interessant finde ich auch einfach mal drauf zu achten, wie sich jetzt so die Dynamik im Mittelfeld bei der Schweiz verändert hat, jetzt vom ersten Spiel zum zweiten Spiel. Es läuft immer noch sehr viel über Shaqiri, Djemaili ist aber viel wichtiger, als ich vor der EM ehrlich gesagt gedacht hätte. Xhaka hält sich, finde ich, im Aufbau noch relativ zurück. Ich glaube, die haben, das war vielleicht auch so ein bisschen eine Lehre aus dem ersten Spiel gegen Albanien, wo man dann hinten raus ja echt noch ein paar Chancen zugelassen hat. Und Memedi hat jetzt auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Also da steckt schon viel drin in dieser Schweizer Mannschaft, womit man sich erklären könnte, woher die Erwartungshaltung kommt. Jetzt müssen sie es mal wirklich aufs Grün bringen. Vielleicht ist da tatsächlich dann das Spiel gegen Frankreich, wo am wenigsten von der Schweiz erwartet wird, vielleicht dann sogar perfekt.
Ja, und ich meine, sie stehen ja jetzt auch mit 4 Punkten wirklich sehr gut da. Also nach 2 Spielen ist ja das eigentlich ein optimales Ergebnis so.
Genau, Achtelfinale im Grunde auch schon sicher. Ja. Ich habe es mich nicht getraut, das anzumoderieren, nicht, dass ich da irgendeine Konstellation noch vergessen habe. deswegen sind für mich jetzt nur die Mannschaften sicher durch, die 6 Punkte haben. Und dazu gehört Frankreich, das gegen Albanien 2-0 gewonnen hat. Ich habe es getwittert und ich glaube viele andere aber auch. Es hat mich wahnsinnig erinnert an die WM 2006, das Polenspiel der Deutschen in Dortmund. Allein von der Spieldynamik her. In der zweiten Halbzeit vollkommene Überlegenheit. Über die erste Halbzeit sprechen wir gleich noch. Viele Chancen, ein Publikum, was das richtig aufgepeitscht wird, auch durch die ablaufende Uhr und dann ganz kurz vor Ende, in der 90. Minute, Griezmann nach Flanke mit dem 1:0. Was muss Frankreich jetzt aus der Partie mitnehmen? Die Fans die zweite Halbzeit und der Trainer die erste Halbzeit?
Ja, wahrscheinlich. Also erstmal, wenn es in so einem Moment war, dann kann man den Franzosen ja schon mal zum dritten Platz gratulieren.
Es gibt kein Spiel um Platz 3, glaube ich.
Ach, stimmt.
Nee, ich gibt's weiß es gar sogar.
Nicht. Weiß ich gar nicht. Nee, es sind 51 Spiele, dann müsste es, dann gibt es wohl keins.
Es gibt keins, nein.
Ne? Schade für die Franzosen. ich hatte so ein bisschen das Gefühl bei den Franzosen in der ersten Halbzeit, also es wurde ja viel darüber gesprochen, sie wären nicht motiviert genug gewesen und fokussiert und so weiter. Ich hatte eher so das Gefühl, dass wie so ein Ballast irgendwie auf denen hing. Also dass die Mannschaft schon ein bisschen überfordert war mit ihrer Rolle. Ich war auch einigermaßen überrascht, dass Pogba und Griezmann draußen geblieben sind. Mhm. Was sich ja jetzt natürlich im Nachhinein als komplett richtig zeigt. Ne? Klar. Pogba hat zwar unglücklich gespielt, irgendwie ein bisschen, aber hat so seine Chancen erarbeitet. Griezmann macht dann dieses wichtige Tor. Das kann ja im Spielverlauf noch oder im Turnierverlauf noch ganz wichtig werden. Aber die Franzosen haben halt auch gegen eine albanische Mannschaft gespielt, wo du zwar 70% Ballbesitz hast, aber es gibt halt in der ersten Halbzeit keinen einzigen Schuss aufs Tor. Also weder von Albanien noch von Frankreich. Und die Albaner spielen ja auch noch ganz ordentliche Konter in der ersten Halbzeit. Mhm. Das war ja halt auch so, dass man dann, glaube ich, dann so das Gefühl als Franzose hat, wir dürfen uns ja auch nichts erlauben, weil sonst kriegen wir noch ein Gegentor und dann wird's halt richtig schwierig.
Und die Chancen waren ja da. Also
genau, auf jeden Fall. Also deswegen, die Albaner haben es ja wirklich gut gemacht gestern. Die haben es ja den Franzosen wirklich schwer gemacht. Und dann in der zweiten Halbzeit so, man hatte das Gefühl, das Stadion hebt so langsam ab, ne? Die Franzosen brennen dieses Tor, hinten stehen irgendwie die Albaner so, ja, wie eine Abwehrschlacht, alle Mann, und versuchen da irgendwie nur den Ball noch wegzukriegen. Und ich habe eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass das Tor noch klappt und dass Griezmann dann so frei zum Kopfball kommt. Es war ja dann schon noch irgendwie glücklich. Also die Albaner gerade so diese, das, was sie da im Mittelfeld haben mit Kukeli, Abrashi und Memuschay, das fand ich einfach, wie sie die Franzosen bearbeitet haben, ziemlich gut. Die haben zwar ihre Chancen dann bekommen, aber mir tat es um die Albaner schon ein bisschen leid. Und ich glaube, was du zu den Franzosen gesagt hast, das stimmt. Sie müssen die Emotionen aus der zweiten Halbzeit mitnehmen, aber irgendwie muss das Spiel noch klarer werden. Also die Chancen müssen halt irgendwie noch klarer rausgespielt werden, müssen sie noch besser überlegen, wie sie ihren Payet einbinden können.
Und ein bisschen stelle ich mir die Frage, also ich glaube, als Didier Deschamps musst du logischerweise vor allem auf die erste Halbzeit gucken. Da gibt es viel zu verbessern und ich wäre mit der Abwehrleistung nicht zufrieden, wäre Albanien in manchen Situationen ein bisschen cooler gewesen, dann hätte es in der ersten Halbzeit schon sehr gut 1:0 für Albanien stehen können. Ich erinnere mich da an eine Situation, wo sich 5 Franzosen um den ballführenden Albaner kümmern und der müsste eigentlich nur rechts ablegen und dann sind die aber mal sowas von alleine vor Loris. Ich frage mich so ein bisschen halt, welche Eindrücke die Mannschaft mitnehmen wird. Für die Fans, klar, da nimmst du das Ergebnis mit und du willst ja auch einfach glauben, wir kommen jetzt in so einen Lauf. Und der Trainer wird aber natürlich sagen, also Leute, das war jetzt alles ganz wichtig und so, aber die erste Halbzeit, darüber müssen wir nochmal reden. Und ich frage mich, was macht die Mannschaft? Also jetzt die französische Mannschaft. Furchtbar.
Ja.
Tja. Schwierig zu beantworten.
Es ist wirklich schwierig zu beantworten, weil man halt auch ja ein bisschen gucken muss, wie Deschamps dann in den nächsten Spielen aufstellt. Also das ist ja dann auch wichtig, da zu gucken, dass das Mannschaftsgefüge halt funktioniert. Weil es gibt jetzt ja Leute, die eingesetzt werden, die für Pogba und Griezmann wahrscheinlich wieder weichen müssen. Und dann musst du halt auch gucken, dass das funktioniert.
Also vor dem Spiel waren es, also jetzt mit dabei waren Martial und Coman, die haben im ersten Spiel nicht gespielt. Das sind wahrscheinlich so die Streichspieler. Vielleicht muss tatsächlich Frankreich jetzt ihre Tabellenposition spielen. Also so wie man am Pokertisch auch seine Position spielt. Ihnen würde ein Unentschieden reichen, um als Erster weiterzukommen ins Achtelfinale. Und vielleicht ist es jetzt dann, oder nein, eigentlich sicher, ist das jetzt das letzte Spiel in der EM, wo der Druck halbwegs im Rahmen ist. Also es wird natürlich auch eine Erwartungshaltung geben, aber es ist nicht so, nicht so wild wie jetzt bei allem, was jetzt noch kommt und bei allem, was kam. Und vielleicht muss man genau unter diesem Aspekt dieses Spiel spielen, dass man sagt, jetzt versuchen wir mal, das wieder zu entdecken, was Fußball auch sein kann, nämlich Spaß. Und gemeinsam kloppen wir die jetzt da weg. Und ja, wir spielen das quasi so, wie sie die Testspiele in den letzten 2 Jahren gespielt haben, wo sie ja wirklich gut waren, aber wo eben der Wettbewerbscharakter gefehlt hat.
Ja, ist aber auch nicht ohne Gefahr, weil sie halt gegen die Schweiz spielen und die Schweiz kommt ja aus einer ähnlichen Position. Dann wird wahrscheinlich auch der Blick aufs andere Spiel halt irgendwie von den Schweizern dann irgendwann sein. Also könnte mir doch gut vorstellen, dass das ein recht laues Unentschieden vielleicht wird.
Kann auch sein.
Ne, weil gibt ja dann auch wieder die Gedanken, muss man da vielleicht auch mal Kräfte schonen und so weiter, langes Turnier, pipapo. Also ja, ist aber auf jeden Fall ein Spiel, auf das man sich, glaube ich, freuen kann. Also die französischen Spiele haben mir bisher zumindest Spaß gemacht, auch wenn nicht alles perfekt war. Also gerade, klar, auch durch die Kulisse macht das schon Spaß zu gucken. Und mit Payet ist ja vielleicht jetzt auch schon der Star der EM, der erste so ein bisschen geboren. Ne?
Wieder 6 Chancen kreiert, nach den 8 im ersten Spiel. Wahnsinnig gut.
Und er hat auch eine Schusshaltung, die einfach wenn man das dann nochmal in Zeitlupe sieht, das ist zum Fingerlecken. Das ist wirklich ganz große Klasse.
Gut, wir halten fest, Endergebnis 2-0, Endergebnis nach Schüssen aufs Tor, auch 2-0. Das ist auch ein Teil der Geschichte dieses Spiels. Jetzt lass uns über das sprechen, was uns heute noch erwartet. Erstmal ein relativ langweiliges und unbedeutendes Duell zwischen England und Wales. Ich weiß es nicht genau, ich hatte keine Zeit mehr zu gucken. Ich glaube, die verbindet keine besondere Geschichte.
Ja, aber es ist ganz spannend, ne, dass Bale ist jetzt ja auch nicht so der als Lautsprecher irgendwie bekannt ist und er ist dann derjenige, der so ein bisschen stichelt, ne? Von wegen, dass die Waliser ja besser kämpfen würden, emotionaler spielen würden und so weiter. Das hat mich schon überrascht, also ein bisschen Feuer ist drin, auch weil Wales natürlich nach dem Auftakt eine ganz gute Situation hat und England schon ein bisschen unter Druck steht.
Total. Also Wales kann mit einem Punkt die K.O.-Runde so gut wie sicher machen. Und England, die haben sich mit ihrem Last-Minute-Gegentreffer gegen Russland logischerweise den Auftakt ein bisschen selbst versaut. Da müsste jetzt schon ein Dreier runterfallen. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt darauf, ob dieses offensive und schon sehr angenehm frisch ausspielen der England, was wir im ersten Spiel erlebt haben, wie sich das kombinieren lässt mit der Fünferkette plus Doppel-Sechs von Wales. Ich kann es mir irgendwie in alle Richtungen vorstellen. So ein bisschen erinnert mich England an Deutschland 2010 bei der WM. Auch so von der Struktur des Kaders her, man hat so den Eindruck, die sind schon sehr, sehr gut, aber im Grunde fehlt da vielleicht noch so, da fehlen noch 2 Jährchen und 2, 3 Leute müssten da noch raus und dafür neue nachkommen. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Wird auf jeden Fall ein schönes Spiel um 15 Uhr, glaube ich.
Ja, man hofft auch wieder auf die Kulisse irgendwie ein bisschen, ne, bei den beiden Mannschaften.
Kann man glaube ich auch drauf hoffen.
Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass die Waliser, du hast das gesagt, ne, haben ja da so einen wirklich gut funktionierenden Defensivverbund mit der Möglichkeit, sehr schnell zu kontern. Also, verspricht ein schönes Fußballspiel zu werden eigentlich.
Und dann bin ich mir mal gespannt, was du dir von Ukraine gegen Nordirland versprichst, was dann um 18 Uhr stattfindet.
Ja, ist so ein bisschen, bei der WM wäre das so ein Spiel, was man sich, wo man dann überlegt, ob man sich das nachts um 3 angucken würde. die Ukraine, ich weiß nicht, haben sie dich enttäuscht im Auftaktspiel?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie waren besser als erwartet. Ich würde sagen, die müssen sich jetzt eigentlich Platz 3 schnappen. Das hört sich ein bisschen arrogant an, weil natürlich noch mehr möglich wäre, aber ich glaube, das ist das Spiel um Platz 3.
Genau, würde ich halt auch so sehen. Aber ne, die Nordiren haben ja auch sehr defensiv gespielt. Hatten ja auch wirklich, glaube ich, nur das Ziel, einfach entweder mit einem torlosen Unentschieden oder vielleicht durch einen glücklichen Konter mit einem Sieg rauszugehen. Da hat man auch beim Gegentor irgendwie beim Trainer gesehen, dem ist ja so, ja, der ist so ein bisschen zusammengesackt, ne? Dem fiel das Gegentor, glaube ich, auch ein bisschen zu früh. Wusste dann, jetzt wird's richtig schwer. Ja, also von daher, ich befürchte, es wird kein besonders schönes Spiel werden. Kein Feuerwerk mit vielen Chancen, aber ich würde auch so einschätzen, dass die Ukrainer da heute den Sieg sich holen werden.
So, und dann das, worauf alles hinzielt, der komplette Kosmos alle Bahnen zeigen nur auf Deutschland gegen Polen um 21 Uhr. Wir hoffen, dass wir nur über Sportliches reden werden müssen. Hoffen wir sehr. Und jetzt wollen wir auch mal nur über das Sportliche reden. Szczęsny, der polnische Torhüter, fällt aus. Das ist schon mal eine erste Meldung.
Und es wird nicht gesagt, wer spielt.
Nein, das ist wahr, ja.
Also der polnische Trainer hat sich ja dann auch in der Pressekonferenz gestern sehr zugedeckt gezeigt. Er hat überhaupt nichts gesagt, außer Allgemeinplätze. Und bei den Deutschen ist auch nicht ganz klar, wer spielt. Also da wird man ja dann auch, also da freue ich mich dann schon drauf, wenn dann die Aufstellungen kommen und alles wieder rät, wer wo spielt und wie gespielt wird.
Wobei, also die Torwartfrage müsste doch eigentlich eindeutig Fabianski sein. Oder ich musste jetzt gerade den dritten Torhüter nachschlagen, Arthur Boruc. Spielt bei Bournemouth in der Premier League.
Und ich könnte nicht sagen, wie seine Saison war.
Ich glaube, sie war abwechslungsreich.
Ja.
Also, okay, lass mal über die deutsche Mannschaft reden. Logischerweise liegt da ein bisschen ein Fokus drauf. Hummels könnte von Anfang an starten. Gehen wir mal davon aus, es würde funktionieren und er spielte von Anfang an. Was glaubst du, würde das im deutschen Spiel verändern?
Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er spielen wird. Gibt da halt ja ein paar Sachen, die dafür sprechen. Zum einen, sowohl Hummels als auch Boateng haben gegen Lewandowski schon gespielt. Das ist, denke ich mal, ein Vorteil. Dann wird man gegen Polen auch noch eine bessere Spieleröffnung von den Innenverteidigern brauchen. Mhm. Weil die Polen ja halt auch ein sehr gutes Angriffspressing spielen. Und da schätze ich Hummels einfach ein bisschen stärker ein als Mustafi. Dann würde ich auch denken, dass das eigentlich die Innenverteidigung ist. Hummels und Boateng. Mhm. Und dieses zweite Spiel ist nach dem Auftaktsieg eigentlich ein Spiel, was ja selbst bei einer Niederlage, natürlich werden die Niederlagen schlecht, aber selbst dann kann man dieses Turnier ja noch super spielen, weil dann kommen ja noch die Nordiren und die muss man dann halt auf jeden Fall schlagen. Dann hast du 6 Punkte und ist alles gut. Und wann, wenn ich gegen Polen, gegen einen guten Gegner, soll man die Innenverteidigung dann richtig testen? Also von daher denke ich mal, wird Hummels auf jeden Fall spielen und das wird auch für das deutsche Spiel gut sein. Ich habe es gesagt, weil sowohl Hummels als auch Boateng einfach eine gute Spieleröffnung haben und dass die Innenverteidiger dann mittlerweile halt ja eine richtig große Rolle spielen, ist ja auch kein Geheimnis mehr.
Mhm. Vor allem, wenn man sich vorstellt, Groß ließ sich ja schon gegen Ukraine im Spielaufbau meist zwischen die Innenverteidiger fallen. Spielte Hummels, dann hätten wir eine Kombination aus Boateng, Hummels und Groß, das sind dann die drei ersten Aufbauspieler. Ehrlich gesagt, kannst du es dann mit dem Anlaufen auch lassen als Gegner, dann versuchst du eher zuzustellen. Ja, also ganz ernsthaft, die sind alle drei da so stark, das ist, glaube ich, ein richtiges Pfund. Dahinter Manuel Neuer, da wird jetzt natürlich viel über sein Duell mit Robert Lewandowski geschrieben. Ich finde es fast interessanter, wie Milik auftreten wird, denn der hat mich wirklich sehr überrascht im ersten Spiel.
Ja, ist ja so ein bisschen unterm Radar. Ich meine, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, er hat in den letzten beiden Spielzeiten für Ajax Amsterdam 47 Tore geschossen. Das ist ja schon auch eine richtige Hausnummer, ne? Ist ja auch mit 18 irgendwie schon bei Leverkusen gewesen. Ich glaube, gestern in der SZ stand dann auch noch, dass Reschke von ihm richtig viel hält. Also Reschke vom FC Bayern. Da der Kadermanager sagt, das wäre ein sehr guter Stürmer mit einem unglaublichen Schuss und einer unglaublichen Schusstechnik. Er hat sich halt damals in Leverkusen, war halt Kießling noch so der Mann, da hat er halt nicht viel Zeit zum Spielen gekriegt, ist er halt dann nach Augsburg gegangen und spielt jetzt in Holland und ich glaube, das ist halt auch so einer, da kann man dann schon, wenn er jetzt weiter so spielt, wie er im ersten Spiel gespielt hat, dann ist das, glaube ich, auch einer, der auf dem Transfermarkt dann heiß gehandelt wird. Also auf jeden Fall auch so ein Stürmer, ist ja auch, glaube ich, eher ein Mittelstürmer. Da war ja noch irgendwie die Frage, kann er mit Lewandowski spielen? Und dann hat der polnische Trainer gesagt, naja, ich habe zwei so gute Leute, also lasse ich sie beide spielen. Erinnert so ein bisschen an die Sela-Müller-Thematik vielleicht. Und ja, wenn du halt einen Lewandowski hast, der dann auch vielleicht Gegenspieler binden kann, dann ist Milik natürlich dann doppelt zu beachten. Also bin ich sehr gespannt.
Und dann
hat ja auch, muss man halt auch sagen, wenn man guckt, Lewandowski schießt 13 Tore in der Qualifikation, Milik 6. Dann hat Milik auch noch die meisten direkten Torvorlagen in der Quali, also von allen Mannschaften 6 Stück. Also das ist einfach großes Potenzial im polnischen Sturm.
Mhm. Definitiv hatten ja auch mit 33 Toren die beste Offensive der EM-Qualifikation, wobei da natürlich auch ein paar hohe Siege mit dabei waren. Und dann natürlich die große Frage, es wird uns wahrscheinlich bis, na, wann kommt die Aufstellung? 20.30 Uhr? Nee, 20 Uhr kommt sie, Stunde vorher. Bis dahin wird uns diese Frage wahrscheinlich den ganzen Tag über beschäftigen, Götze oder Gomez, beziehungsweise ich stelle mir die Frage, vielleicht Götze für Draxler und Gomez vorne rein.
Götze für Draxler und Gomez. Ja, also ich bin mal gespannt. Es wurde ja jetzt auch irgendwie gesagt, dass Schürrle in der ersten Elf gespielt hat bei der beim Training. Könnte ich mir halt auch gut vorstellen, dass er anstelle von Draxler vielleicht die Chance bekommt.
Das war doch ein geschlossenes Training, oder?
Ja, aber die erste Viertelstunde ist ja irgendwie öffentlich. Und da haben sie wohl so ein Spiel gemacht, ich glaube 9 gegen 9. Und Özil und Götze haben dann für beide Mannschaften gespielt, also so eine Spielformation. Und da war halt Schürrle bei der ersten Elf dabei.
Ah, okay. Okay.
Gut, das sagt ja immer nichts, ne? Aber irgendwie dann doch ein bisschen was. Von daher, das könnte ja sein. Ich bin ja auch ein bisschen gespannt, ob Löw die ganze Zeit mit dieser sehr offensiven Grundformation, also Müller, Özil und dann halt Schürrle oder Draxler plus vorne Götze, Gomez, ob der immer so spielen lässt. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass es da eine Varianz gibt. Mhm. Im ersten Spiel hätte ich ja eigentlich lieber Gomez gesehen gegen den Gegner, auch weil ja dann sehr viel geflankt wurde. Da war Götze dann ja so ein bisschen verschenkt. Ich glaube, gegen Polen würde ich jetzt, glaube ich, eher Götze spielen lassen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, um auf diese Offensivfrage von Löw zurückzukommen, ich glaube, ja, er wird bei dieser offensiven Ausstellung dieser Person bleiben, weil ich glaube, der Schieberegler, mit dem Löw die Mannschaft auf defensivere Ausrichtung versus offensivere Ausrichtung bringt, das hängt damit zusammen, welche Anweisungen er den Außenverteidigern gibt und wie er die Verteilung zwischen jetzt gegen Ukraine Kroos und Khedira aufteilt, also was er dem mit auf den Weg gibt. Da hat er gegen Ukraine sehr offensiv spielen lassen, also gerade Höwedes hätte ich eher defensiver erwartet, der war ständig an der gegnerischen Grundlinie zu finden und Hector ja sowieso. Gegen Polen kann man mal gucken. Im Hinspiel in der Quali sind natürlich genau über solche Situationen die Konter entstanden, wo die Außenverteidiger etwas weit aufgerückt waren. Ich glaube mich zu erinnern, dass Emre Can da auch einmal nicht ganz so gut aussah und Thomas Müller nicht gut nach hinten mitgeholfen hat. Dafür im Rückspiel dann in Frankfurt haben sie genau mit so einer mit offensiv nach vorne schiebenden Außenverteidigern wunderschöne Situationen und auch ein Tor herausgespielt. Ich glaube ehrlich gesagt, diese offensive Formation wird immer bleiben, weil das ist auch so ein bisschen DNA der deutschen Mannschaft, so wie Löw sie gerne hätte. Und dass Hummels und Boateng nicht weiter vorgehen können, als sie es normalerweise tun, ist dann klar. Und dann ist quasi das, was sich dann vielleicht auch zwischen Gruppenphase und K.O.-Runde verändern wird, ist dann eher, wie sich die Außenverteidiger verhalten und wie die Sechser sich abstimmen. Ob es dann immer ein Sechser und ein Achter ist oder ob man da nicht vielleicht auch mal ein bisschen defensiver ist. Und genau.
Aber wo du schon bei den Außenverteidigern bist, was glaubst du denn, wer da spielt?
Ich sehe wieder Hector und Hüvedes. Das ist für mich ehrlich gesagt gar nicht so unsicher. Hector sowieso gesetzt und auch
ja,
zu Recht.
Also das ist ja keine Frage. Aber die rechte Seite.
Und auf der rechten Seite glaube ich tatsächlich, wenn ich dann nach dem Gegner gehe, wo Kapuska, Entschuldigung, wenn ich es mal wieder falsch ausgesprochen habe, hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Nordirland. Ich glaube, da würde ich jetzt nichts mit Kimmich zum Beispiel ausprobieren. Da weiß man mit Höwe das, was man bekommt. Und er hat das jetzt oft genug bei großen Turnieren gespielt, ja unter anderem bei der WM, dass man auch wirklich sagen kann, ja, gerne, stell dich auf die Außen, passt schon.
Er sieht halt bei den Gegentoren, bei dem Gegentor und bei dieser Rettungstat von Boateng, da sieht er halt eher so ein bisschen wie der Innenverteidiger aus, der so seine Außenverteidigerposition so ein bisschen vergisst. Ne? Also
natürlich, du kriegst einen Spieler raus aus der Innenverteidigung, aber du kriegst nicht die Innenverteidigung raus aus dem Spieler. Das ist ja das alte Sprichwort. Weiß man ja. Also das ist ja eine Plattitüde. Aber ja, das stimmt natürlich. Aber andererseits, weiß ich nicht, also wen würdest du denn als Alternative hinstellen? Wäre das in deinen Gedankenspielen auch Kimmich?
Ja, oder ein Can halt, ne? Oder
aber immer wenn Can auf rechts gespielt hat, hat er wesentliche Fehler gemacht. Und er hat sich immer total bemüht, aber man hat ihm dieses Bemühen auch angesehen, was für mich dann eher nochmal ein Negativargument ist.
Und Mustafi hat ja auch schon Außenverteidiger gespielt.
Das wäre eine Variante, auf die könnte ich mich einlassen.
Also das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die schwierigste Position im Kader, also wo es ja wirklich keinen gibt, der es immer spielt oder immer auf hohem Niveau spielt. Bin ich mal gespannt, ob da dann vielleicht auch ein bisschen mehr gewechselt wird. Und es ist ja generell so, ich meine, es gibt ja dieses Spiegel-Interview, wo Löw dann auch gesagt hat, naja, bei so einem langen Turnier musst du halt auch gucken, es gibt einige Spieler, die kommen an, da weißt du, die können nicht alle Spiele spielen, die können nicht alle Spiele auf hohem Niveau spielen, das heißt, die muss man auch mal rausnehmen. Und dann wird es halt immer spannend, wer dann halt mal so die Pause bekommt auch. Und meine, wir haben über Schweinsteiger jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht gesprochen, der wird ja auch wieder seine Minuten wahrscheinlich kriegen, wenn es der Spielstand irgendwie zulässt. Also von daher, so die, der Kader der Deutschen, das wird ja dann auch immer mal ein bisschen gewechselt von Spiel zu Spiel.
Naja, das stimmt. Ich meine, Dreierkette ist natürlich auch noch eine mögliche Variante. Das könnte ich mir sehr gut im letzten Spiel gegen Nordirland vorstellen. Aber bevor wir jetzt so weit vorschauen, würde ich sagen, ich habe dir eine falsche Zeitangabe durchgegeben. Wir haben jetzt schon überzogen.
Oh.
Ja. Ach, ich glaube, die Hörer werden es uns verzeihen. Und wenn nicht, dann mach doch einfach nach 30 Minuten aus. Klaas, du musst uns noch ganz kurz sagen, was wird uns denn bei Colinas Erben erwarten jetzt während der EM?
Ja, wir wollen morgen mal wieder aufzeichnen und dann werden wir natürlich viel Lob über die Schiedsrichter verteilen können, weil ich finde, sie haben es weitestgehend sehr gut gemacht, wenn man das mit der WM in Brasilien vergleicht, wie groß der Ärger da noch war. Das ist bei dieser EM noch deutlich besser und die Linie, die vorgegeben wurde, dass man die Spieler halt auch spielen lässt, die wird angenommen und es funktioniert meistens doch recht gut.
Super, da freuen wir uns drauf. Klaas, vielen herzlichen Dank, bis bald.
Bis denn.